Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Startpunkt der heutigen Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher ist das Johannesevangelium, Kapitel 7, Vers 7. Die beiden ersten Verse in diesem Kapitel, auf die ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin, enthalten ein paar wichtige Informationen, an die ich vorab noch einmal kurz erinnern will. Da wurde gesagt, dass Jesus von einem gewissen Zeitpunkt an fast nur noch in den Städten und Dörfern Galiläas unterwegs war, um zu predigen und Kranke zu heilen. Und zwar, weil die Situation in der Provinz Judäa zu brenzlig für ihn wurde. Vor allem Jerusalem und Umgebung waren ein heißes Pflaster, weil viele der religiösen Führer des Volkes zu erklärten Gegnern Jesu geworden waren. Zeitlich gesehen muss wohl inzwischen das letzte halbe Jahr seines irdischen Lebens für Jesus angebrochen sein. Das kann man unter anderem aus dem Hinweis auf das bevorstehende Laubhüttenfest schlussfolgern. Aus den Versen 3 bis 6 ist zu entnehmen, dass das Verhältnis zwischen Jesus und seiner irdischen Familie zumindest zeitweise nicht das allerbeste war. Seine Halbbrüder machten sich über ihn lustig und gaben ihm den Rat, zum Laubhüttenfest mit ihnen nach Jerusalem zu gehen. Denn dort hätte er viel größere Chancen, seine Lehre an den Mann und an die Frau zu bringen. Doch Jesus lehnte ab, weil er fürchtete, dass er dort vorzeitig zum Opfer eines Verbrechens werden könnte. Zwar wusste er, dass er ohnehin nicht mehr lange zu leben hatte, aber die genauen Umstände seiner Gefangennahme, seiner Verurteilung und seines Todes wollte er sich nicht von anderen Menschen vorschreiben lassen, sondern das sollte allein in Abstimmung mit seinem himmlischen Vater geschehen. Obwohl es für einen jüdischen Mann üblich war, zum Laubhüttenfest nach Jerusalem zu pilgern, schien Jesus diesmal zu zögern. Denn er wusste, dass dort einige von den religiösen Führern ihm nach dem Leben trachteten. Deshalb sagte Jesus zu seinen leiblichen Brüdern bzw. Halbbrüdern, Vers 6, »Meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist alle Wege.« Das bedeutet so viel wie, »Ihr könnt gehen und tun, was ihr wollt, denn«, und jetzt komme ich zu den Versen 7 bis 9, »denn die Welt kann euch nicht hassen. Mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest. Ich will nicht hinaufgehen zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt.« Das sagte er und blieb in Galiläa. Als Christ habe ich mich oft gefragt, warum manche Menschen der biblischen Botschaft, dieser Botschaft des Friedens, mit offener Feindseligkeit begegnen. Ich denke, Vers 7 liefert eine Antwort darauf. Jesus ist derjenige, der nichts schönredet, sondern der Welt sagt, dass ihre Werke böse sind. Im nächsten Kapitel werden wir auf die Aussage Jesu stoßen, »Ich bin das Licht der Welt.« Und als dieses Licht leuchtet er auch in die letzten versteckten Winkel dieser Welt, nämlich in die Herzen der Menschen. Alle ihre Sünden kommen zum Vorschein. Böse Gedanken ebenso wie selbstsüchtiges Handeln, das nach außen hin als solches gar nicht erkennbar ist. Wenn Menschen von diesem göttlichen Licht getroffen werden, reagieren sie oft feindselig. So, als ob derjenige, der das Licht ist, schuld wäre an dem ganzen Schmutz. Ja, allein die Art und Weise, wie Jesus sein Leben auf dieser Welt gelebt hat, wird von vielen Menschen als Provokation empfunden, weil sie merken, dass sie selbst im Vergleich zu ihm als Sünder dastehen. Zum Glück gibt es aber auch Menschen, die nicht mit Feindschaft reagieren, wenn Jesus, das Licht der Welt, in ihr Leben tritt, die nicht wie ein aufgescheuchtes Tier ins Dunkel flüchten oder die Krallen ausfahren, sondern die, wie der verlorene Sohn in dem berühmten Gleichnis sagen, »Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir.« Und dann kann etwas Großartiges passieren. Dann kann Jesus sozusagen Großputz machen im Leben eines Menschen und den ganzen Schmutz, die ganze Sünde beseitigen. Saulus von Tarsus zum Beispiel hat so etwas erlebt Und er war nun wirklich ein harter Brocken. Er war daran beteiligt, Christen das Leben schwer zu machen, einfach nur, weil sie Christen waren. Doch dann kam eines Tages ein helles Licht vom Himmel. Und zwar nicht im übertragenen Sinn, sondern so blendend hell, dass er sich reflexhaft sofort auf den Boden warf. Dann hörte er eine Stimme, die zu ihm sprach: »Ich bin Jesus, den du verfolgst.« Dieses Ereignis war für Saulus so einschneidend, dass aus dem Christenverfolger ein leidenschaftlicher Christusnachfolger wurde. Als Apostel Paulus ist er dann in die Geschichte eingegangen. Zurück zu unserem Bibeltext. Jesus forderte also seine Halbbrüder auf, sich ohne ihn auf den Weg von Galiläa nach Jerusalem zu machen, um dort gemeinsam mit vielen anderen Gläubigen das Laubhüttenfest zu feiern. Er wollte scheinbar nicht dorthin gehen, um seinen Feinden nicht vorzeitig in die Hände zu fallen. Doch jetzt kommt die Überraschung, Vers 10. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf, nicht öffentlich, sondern heimlich. Heimlich bedeutet wahrscheinlich, dass er mit seinen Jüngern Nebenstraßen und Wanderwege bevorzugte, die nicht so belebt waren, und die Stadt Jerusalem betrat er mit ihnen vermutlich durch ein mehr abseits gelegenes Stadttor. Jedenfalls gelang es Jesus und seinen Jüngern offenbar, zunächst unerkannt zu bleiben. Denn ab Vers 11 wird berichtet: Da suchten ihn die Juden auf dem Fest und fragten: Wo ist er? Und es war ein großes Gemurmel über ihn im Volk. Einige sprachen: Er ist gut. Andere aber sprachen: Nein, sondern er verführt das Volk. Niemand aber redete offen über ihn aus Furcht vor den Juden. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass mit den Juden hier im Johannesevangelium die führenden Männer des Volkes gemeint sind. Sie waren sich eigentlich sicher, dass Jesus zur Feier des Laubhüttenfestes nach Jerusalem kommen würde, denn so schrieb es das alttestamentliche Gesetz vor. Und auch andere Leute warteten schon darauf, dass Jesus wieder von sich reden machen würde. Offen zugeben wollte das aber niemand. Immerhin stand der Vorwurf im Raum, dass Jesus sich der Gotteslästerung schuldig gemacht hätte, weil er sich mit Gott auf eine Stufe stellte. Da war es besser, nicht den Eindruck zu erwecken, zu seinen Sympathisanten zu gehören. Weiter ab Vers 14. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen: Wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt hat? Wenn man die vier Evangelien im Neuen Testament aufmerksam liest, dann fällt einem auf, welch hohen Stellenwert das Wort Gottes für Jesus hatte. Wort Gottes eben auch in seiner geschriebenen Form als Heilige Schrift. Doch offenbar kam es ihm nicht so darauf an, diese Heilige Schrift etwa in Gestalt einer Tora-Rolle in Händen zu halten oder daraus vorzulesen, sondern die Mitmenschen anzuleiten, Gottes Wort zu verstehen. Die religiösen Führer des Volkes wunderten sich freilich, woher Jesus seine ausgezeichneten Kenntnisse hatte. Schließlich war er als Sohn eines Handwerkers niemals auf eine Rabbinerschule gegangen. Verwundert waren sie vermutlich auch darüber, dass er einerseits mehr wusste als die schlauesten Köpfe unter den Theologen, aber dass ihn andererseits auch ganz einfache Menschen verstehen konnten. Auf irgendeine Weise bekam Jesus mit, dass sich die gebildeten Herrschaften über ihn wunderten. Entweder hörte er sie tuscheln oder er erkannte ihre Gedanken. Jedenfalls wird in Vers 16 berichtet: Jesus antwortete ihnen und sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, wurde Jesus vorgeworfen, dass er sich immer wieder mit Gott auf eine Stufe stellte. Das geschah auf ganz unterschiedliche Weise, zum Beispiel indem er sagte: Der Menschensohn ist ein Herr auch über den Sabbat. Dabei billigten die Gläubigen damals nur Gott zu, der Herr über den Sabbat zu sein. Und nun erleben wir mit, dass Jesus auch seine Worte und seine Lehre mit Gottes Wort und Gottes Lehre gleichsetzt. Allein deshalb kann heute eigentlich niemand behaupten, er sei deshalb ein guter Christ, weil er sich bemüht, die 10 Gebote einzuhalten. denn Jesus hat uns, sozusagen in Abstimmung mit Gott, dem Vater, einen anderen Weg aufgezeigt, indem er sagte, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. An Jesus glauben, das ist der Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. In unserem Bibeltext aus Johannes 7 komme ich nun zu Vers 17. Jesus sagt, wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Diesen Vers empfinde ich als ein großes Zugeständnis, als eine wunderbare Möglichkeit, um Gott kennenzulernen. Fast schon im Sinne von probieren geht über studieren. Denn Jesus lädt die Menschen dazu ein, sich auf das einzulassen, was er ihnen ans Herz legt. Und sie werden dann selbst feststellen können, dass sich ihr Leben dadurch positiv verändern wird. Warum das so ist? Ganz einfach. Auf Jesus zu hören bedeutet, dem Willen Gottes gemäß zu leben. Und schon im Alten Testament wurden die Menschen aufgefordert, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Das heißt, dass sich Gott nicht einfach nur still darüber freut, wenn Menschen ihm gehorsam sind, sondern er gibt ihnen sozusagen auch eine Rückmeldung. Weiter mit Vers 18. Jesus sagt, wer von sich selbst ausredet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Diese Erfahrung hat Jesus gemacht, aber sie gilt auch für jeden anderen. Wer zur Ehre Gottes lebt und handelt, kann nicht damit rechnen, selbst ganz groß herauszukommen und von den Menschen geehrt zu werden. Aber gerade die Tatsache, dass es ihm nicht auf die eigene Ehre ankommt, macht ihn besonders vertrauenswürdig. Also, vertrauen wir Jesus, weil er die Ehre dessen suchte, der ihn gesandt hat. Und lassen Sie uns genauso handeln und nicht die eigene Ehre suchen. Mit dem nächsten Vers macht Jesus die religiösen Führer, also zum Beispiel die Pharisäer und Schriftgelehrten, darauf aufmerksam, in was für einen Widerspruch sie sich selbst verwickeln, wenn sie ihn, Jesus, bekämpfen. Er fragt sie, Vers 19, hat euch nicht Mose das Gesetz gegeben? Und niemand unter euch tut das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Viele der führenden Leute des Volkes gaben vor, das alttestamentliche Gesetz schützen zu wollen. Und Jesus sahen sie als eine Gefahr an, ja, als einen Feind des Gesetzes. Doch was sagen denn zum Beispiel die 10 Gebote? Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Genau in diesem Punkt machten sich diese Fürsprecher des Gesetzes schuldig gegenüber Jesus. Selbst das Gebot, du sollst nicht töten, ließen sie, die Verteidiger des Gesetzes, später außer Acht. Christen tun gut daran, die 10 Gebote zu beachten, aber stets mit der Grundeinstellung, dass es ihnen nie gelingen wird, sie vollkommen einzuhalten. Die 10 Gebote vergleiche ich deshalb gern mit einem Spiegel, in dem wir uns als verlorene Sünder wiedererkennen und durch den wir uns in die Arme Jesu Christi treiben lassen sollen. Mehr aber nicht. Wer, bildlich gesprochen, immer nur vor diesem Spiegel stehen bleibt und sich darin betrachtet, der wird auf Dauer ein trauriges Bild von einem Christen abgeben. Paulus vergleicht das alttestamentliche Gesetz sogar mit einem Zuchtmeister und schreibt im Galaterbrief, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Zurück zu unserem Bibeltext. In Vers 19 wurde berichtet, dass Jesus offen die Frage stellte, warum sucht ihr mich zu töten? Damit waren die Pläne der religiösen Führer gemeint, die sie eigentlich vor dem gewöhnlichen Volk verborgen halten wollten. Weiter ab Vers 20. Das Volk antwortete, du bist besessen, wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein einziges Werk habe ich getan, und es wundert euch alle. Mit dem einzigen Werk meint Jesus, wie wir gleich noch sehen werden, die Heilung des Kranken am Teich Bethesda. Mit diesem Wunder hatte er den Zorn der religiösen Elite auf sich gezogen, weil er an einem Sabbat heilte. Und weil er obendrein behauptete, wenn Gott das nicht gewollt hätte, dann wäre der Kranke auch nicht gesund geworden. In den nun folgenden Versen wird berichtet, wie Jesus seine Zuhörer, in erster Linie wohl die religiösen Führer, nochmals darauf hinweist, wie sehr sie selbst im Widerspruch zum alttestamentlichen Gesetz leben, das sie doch angeblich so sehr verehren. Jesus sagt, weiter ab Vers 22, Mose hat euch doch die Beschneidung gegeben, nicht dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern, und ihr beschneidet den Menschen auch am Sabbat. Wenn nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit nicht das Gesetz des Mose gebrochen werde, was zürnt ihr dann mir, weil ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern richtet gerecht. Die Beschneidung ist ein Ritus, also eine religiöse Handlung, die bereits seit Abraham unter den Israeliten durchgeführt wurde. Und damit ist die Beschneidung als Brauch älter als das alttestamentliche Gesetz, das Mose von Gott erhalten hat. Mit diesem Beispiel wollte Jesus seinen Zuhörern klarmachen, wie inkonsequent ihr Verhalten war. Indem sie nämlich versuchten, das Gesetz zu halten, brachen sie es. Denn wenn ein Junge am Sabbat 8 Tage alt wurde, wurde er trotzdem beschnitten, obwohl diejenigen, die diese Arbeit verrichteten, dadurch die Sabbatruhe brachen. Ich lese weiter ab Vers 25. Da sprachen einige aus Jerusalem, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet frei und offen, und sie sagen ihm nichts. Sollten unsere Oberen nun wahrhaftig erkannt haben, dass er der Christus ist? Doch wir wissen, woher dieser ist. Wenn aber der Christus kommen wird, so wird niemand wissen, woher er ist. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin, aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm, und er hat mich gesandt. Soweit die Verse 25 bis 29. Einige Leute aus Jerusalem wunderten sich also darüber, dass die verantwortlichen religiösen Männer Jesus einfach öffentlich reden ließen. Und sie rätselten darüber, ob die Oberen jetzt womöglich auch schon daran glaubten, dass Jesus der Christus sei, also der lang ersehnte Messias. Sie selbst glaubten es nicht, denn sie waren sich sicher, dass Jesus aus Nazareth, und zwar aus einer ganz normalen Familie, stammte. Doch in den gerade gelesenen Versen stellte Jesus das angebliche Wissen dieser Leute in Frage. Denn offenbar hatten sie keine Ahnung davon, dass er in Wirklichkeit von seinem himmlischen Vater auf die Erde gesandt wurde. Weiter ab Vers 30. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber viele aus dem Volk glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommen wird, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? Und es kam den Pharisäern zu Ohren, dass im Volk solches Gemurmel über ihn war. Da sandten die Hohenpriester und Pharisäer Knechte aus, die ihn ergreifen sollten. Da sprach Jesus zu ihnen, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch, und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Jesus machte seinen Feinden klar, dass es ihnen nicht gelingen würde, den Zeitplan Gottes durcheinander zu bringen. Sie suchten ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, heißt es im gerade gelesenen Bibeltext, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Des Weiteren deutete Jesus offenbar an, dass er nach seinem Tod auferstehen und in den Himmel zurückkehren werde, dorthin, wo keiner ihm etwas anhaben kann. Diese Ankündigung nahmen einige Leute zum Anlass, Jesus zu verspotten. Weiter ab Vers 35. Da sprachen die Juden untereinander, »Wo will dieser hingehen, dass wir ihn nicht finden könnten? Will er zu denen gehen, die in der Zerstreuung unter den Griechen wohnen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sagt, ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen. Wir erreichen nun einen weiteren Abschnitt innerhalb von Kapitel 7. In der letzten Sendung hatte ich schon darauf hingewiesen, dass es im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest den Brauch des Wasserschöpfens gab. Das Laubhüttenfest erinnert ja an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und an die 40-jährige Wüstenwanderung, während der sie in Zelten wohnten. In Erinnerung daran hauste man während des Laubhüttenfestes in extra zusammengezimmerten Laubhütten. Außerdem wurde im Tempel Wasser ausgegossen, und zwar eine doppelte Portion am letzten Tag, zur Erinnerung daran, dass Gott den Israeliten in der Wüste Wasser aus einem Felsen gegeben hatte. Es würde mich deshalb nicht wundern, wenn Jesus das, worüber in den nachfolgenden Versen berichtet wird, mit nass gewordenen Füßen zu den Menschen sagte. Ich lese weiter ab Vers 37. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief, »Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.« Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Das Wasser, das im Tempel ausgegossen wurde, diente Jesus also als ein Sinnbild dafür, wie der Heilige Geist nach der Auferstehung Jesu und nach seiner Himmelfahrt die Gläubigen erreichen wird. Doch damit nicht genug. Von diesen Menschen, die an Jesus glauben, werden wiederum, wie es im Bibeltext heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das geschieht zum Beispiel dadurch, dass Menschen, die sich für ein Leben in der Nachfolge Jesu entschieden haben, dass sie auch andere auf Jesus aufmerksam machen und sie für ihn gewinnen. Weiter ab Vers 40. Einige nun aus dem Volk, die diese Worte hörten, sprachen, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, er ist der Christus. Wieder andere sprachen, soll der Christus aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift, aus dem Geschlecht Davids und aus dem Ort Bethlehem, wo David war, soll der Christus kommen? So entstand seinetwegen Zwietracht im Volk. In Jerusalem gab es also Leute, die in Jesus tatsächlich den schon lange angekündigten Messias erkannten. Aber viele glänzten auch nur durch Halbwissen. So hielten einige Jesus für einen Propheten. Und wieder andere zweifelten, weil sie zu wissen meinten, dass er wie seine Eltern aus Nazareth stammte. Doch von seiner Geburt in Bethlehem, also der Stadt in Judäa, in der lange vor ihm auch König David geboren wurde, von dieser Geburt in Bethlehem wussten sie offenbar nichts. Und so sind diese Leute in Jerusalem mit ihrem Halbwissen im Grunde ein Vorbild für jene Leute geworden, die heutzutage in Jesus alles Mögliche sehen, nur nicht den Sohn Gottes, dem man sich vorbehaltlos anvertrauen kann. Ich lese nun weiter ab Vers 44, und zwar bis zum Ende dieses Kapitels. Es wollten aber einige ihn ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn. Die Knechte kamen zu den Hohenpriestern und Pharisäern, und sie fragten sie, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Knechte antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Da antworteten ihnen die Pharisäer, habt ihr euch auch verführen lassen? Glaubt denn einer von den Oberen oder von den Pharisäern an ihn? Nur das Volk tut's, das nichts vom Gesetz weiß. Verflucht ist es. Spricht zu ihnen Nikodemus, der vormals zu ihm gekommen war und der einer von ihnen war? Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du auch ein Galiläer? Forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Und jeder ging heim. Soweit die Verse 44 bis 53. Nikodemus wird hier erwähnt, der eines Nachts zu Jesus gekommen war, um mit ihm darüber zu sprechen, wie man ewiges Leben erlangen kann. Im dritten Kapitel des Johannesevangeliums wurde darüber berichtet. Hier in Kapitel 7 begegnet er uns also wieder und er ergreift Partei für Jesus, obwohl er dafür nur Häme und Spott erntete. »Bist du auch ein Galiläer?« wurde er gefragt. Und man forderte ihn auf, sich ein bisschen näher mit der Heiligen Schrift zu befassen. Dann würde ihm schon klar werden, dass die Sache mit Jesus nicht mehr ist als ein Hirngespinst. Der allerletzte Vers aus Kapitel 7 stimmt mich nachdenklich. »Und jeder ging heim«, heißt es dort. Und am Anfang von Kapitel 8 wird dann berichtet, dass er sich auf den Ölberg zurückzog und dort übernachtete. Niemand lud Jesus und seine Jünger zu sich nach Hause ein, obwohl überall in Jerusalem das Laubhüttenfest gefeiert wurde. Das erinnert mich daran, wie auch heutzutage viele Menschen Jesus einfach stehen lassen. Sie haben zwar gehört, dass er der Sohn Gottes sei und dass er ihnen ihre Schuld vergeben möchte, aber sie sind nicht bereit, sich ihm anzuvertrauen. Jesus wollte nicht in Judäa umherziehen, weil ihm die Juden nach dem Leben trachteten. So hieß es am Anfang von Kapitel 7. Aber dann hat er sich doch in die Höhle des Löwen gewagt, indem er zum Laubhüttenfest nach Jerusalem gewandert ist und dort sogar im Tempel lehrte. Was er in Jerusalem außerdem noch erlebt hat, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.